Presse, aber auch ein gewöhnlicher Sommer neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende zu. Deshalb möchten wir ein wenig Rückschau halten und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, akustisch zu einer besonderen Woche einladen. Und damit ganz herzlich willkommen bei Freakradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Die Blinden- und Kulturwanderwoche, veranstaltet vom Blindenapostolat Österreich, fand dieses Jahr von 25. Juli bis 1. August in Linz statt. 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zu dieser internationalen Woche angemeldet. Doch zunächst ein Blick zurück zu den Anfängern dieser Woche. Heinz Kellner, der Leiter und Organisator der Blinden- und Kulturwanderwoche, erinnert sich.
Die Blindenfreizeiten sind vor mittlerweile 40 Jahren entstanden. Der damalige Blindenseelsorger von Oberösterreich, der Kamelianerpater Wilfried Lutz, hatte die Idee, blinden Menschen, die damals noch nicht so mobil waren wie heute und auch nicht so viele Möglichkeiten hatten, Urlaub und Freizeit zu verbringen, unbeschwerte Bergfreizeit einmal zu ermöglichen. Das war damals das erste Mal auf der Wurzeralm im Salzkammergut bzw. bei Windischgarsten. Und er hat dort unter recht einfachen Bedingungen diese Wanderwoche hergestellt. Man hat in einem Heim gewohnt, wo es also nicht kein Fließwasser gab, wo es nur mehr Zimmerbetten gab. Aber wichtig war, einmal hinauszugehen in die Natur mit Begleitern, die sich auskennen, unterwegs zu sein und einmal unbeschwert eine Woche zu erleben.
Franz Kirnbauer aus Königstetten im Bezirk Tulln in Niederösterreich, der schon an mehreren Wanderwochen teilgenommen hat, erinnert sich an sein erstes Mal bei der Blindenwanderwoche, die damals in Graz stattfand. Der Grund für die Teilnahme war und ist die große Verbundenheit zu seiner Lieblingsstadt Graz.
Ich habe also diese Art von Wanderwoche das erste Mal 2001 miterlebt in Graz. Da war das Ganze eigentlich sehr interessant, weil Graz eigentlich meine Lieblingsstadt ist und aus diesem Grund bin ich eigentlich dorthin mitgefahren und war eigentlich sehr gespannt irgendwie auf das Programm, weil der Heinz Kellner, der Veranstalter, verratet es vorher eigentlich nicht oder hängt es zumindest nicht an die große Glocken, was alles gemacht wird, aber man weiß mittlerweile, nachdem es diese Woche ja schon lang gibt, dass sich der Heinz jedes Mal von Jahr zu Jahr selbst übertrifft und wirklich ein wunderschönes, buntes Programm zusammenstellt, ein sehr hochinteressantes. Und da ist natürlich jetzt dann schon so, wenn man da mitfährt, da weiß man einfach, da ist sicher einiges für mich dabei. Und das war dieses Mal eigentlich auch so. Also ich war insgesamt jetzt, ich war 2001 in Graz, dann 2012 in Graz, 2013 in Innsbruck und heuer eben in Linz. Und dann habe ich eben von dieser Graz-Woche erfahren und nachdem Graz eben meine Lieblingsstadt ist, habe ich mir gedacht, da muss ich mitfahren und war sehr gespannt und es war wirklich eine ganz eine tolle Woche mit einem unglaublich bunten Programm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es irgendwie machbar ist, urlaubsmäßig, muss ich wieder mitfahren.
Franz Kernbauer war von der Vielfalt der Aktivitäten bei der diesjährigen Blinden- und Kulturwanderwoche sehr beeindruckt.
Wir sind mit der Böstlingbergbahn am Böstlingberg gefahren, was für mich als Eisenbahnfan natürlich eine besondere Sache auch ist. Wir haben eine Wanderung dann gemacht nach Lichtenberg zu dieser runden Holzkirche, eine wunderschöne Kirche, ganz rund, alles aus Holz drinnen und die Fenster so gesetzt, dass das auch das Sonnenlicht da dementsprechende Lichtspiele drinnen macht, also ganz eine interessante Sache. Dann haben wir aber auch gehabt eine Domführung im Linzer Dom. Wir waren in der Dombauhütte, haben uns die Arbeit der Steinmetze anschauen können und auch das ganze Werkzeug und die haben uns auch sehr viel erklärt und so. War wirklich toll.
An der diesjährigen Blinden- und Kulturwanderwoche in Linz nahmen insgesamt 21 Personen teil. Mit den Jahren entwickelte sich eine Kerngruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die immer wieder gern mitmachen. Franz Kirnbauer nennt dafür zwei Gründe.
Ich muss nur bei dieser Gelegenheit einfach betonen, dass ich wirklich ganz begeistert bin vom Heinz, seiner Programmauswahl und seiner Organisation überhaupt. Es ist einfach für alles Zeit. Man lernt sehr viel, man sieht sehr viel, man erlebt sehr viel, aber man hat auch jede Menge Zeit für sich selber, für die anderen, um Spaß mit den anderen zu haben, um irgendwas zu unternehmen oder so. Wir haben einmal einen freien Vormittag gehabt, da bin ich mit ein paar Leuten in die Stadt gegangen, sind wir ein bisschen einkaufen gegangen. Also es ist wirklich für alles gesorgt und es ist wirklich an alles gedacht und das muss einem wer einmal nachmachen. Also das ist wirklich eine ganz eine tolle Sache. Dass es den Leuten gefällt, zeigt eigentlich die Tatsache, dass sie die Wochenbelegung, kann man sagen, also von den Leuten, von den Teilnehmern her, dass sich da eigentlich fast nichts verändert. Also in Graz 2012 waren fast die gleichen Leute wie in Innsbruck 2013 und jetzt wieder in Linz 2015. Es ist ein sehr hohes Stammpotenzial an Leuten, die da mitfahren, immer wieder mitfahren, weil es einem einfach so gefällt und weil es einfach so interessant ist.
Damit die Wanderwoche aber jedes Jahr für die teilnehmenden Personen ein unvergessliches Erlebnis bleibt, bedarf es jedoch großer Anstrengungen bei der Organisation. Wie der Leiter und Organisator dieser Wochen, Heinz Kellner, im Frickradio-Interview erzählt.
Die Vorlaufzeit ist zumindest ein Jahr, weil es natürlich in erster Linie davon abhängt, sich ein Gebiet zu wählen, wo es eine Woche lang interessante Dinge gibt, die man entdecken kann, die man anschauen kann, sondern es muss auch ein Gebiet oder eine Stadt sein, die relativ günstig erreichbar ist, in Österreich oder im benachbarten Ausland. Und wichtig ist natürlich auch nicht nur die Wohnmöglichkeit, eine kostengünstige Wohnmöglichkeit, sondern auch, dass man dann vor Ort günstig unterwegs sein kann. Und das ist natürlich nicht in jedem Gebiet der Fall. Meine Spezialität ist sozusagen das Wandern mit der Kultur zu verbinden. Mit Kultur in dem Sinn, dass man Sehenswürdigkeiten eines bestimmten Gebietes sich anschaut, natürlich immer unter dem Aspekt, da sind jetzt Blinde und Sehbehinderte unterwegs, allerdings auch mit Helfern, die da sehr fleißig zur Verfügung stehen, um Dinge herzuzeigen, Dinge erlebbar und erfahrbar zu machen. Aber nicht nur um Sehenswürdigkeiten geht, sondern mir geht es auch um das Kennenlernen von bestimmten Gebieten und von den Menschen, die dort leben. Wie die Menschen leben und was sie bewegt, auch welche Originale es dort gibt. Und solche Leute sind natürlich bei der Kultur- und Wanderwoche, wie es jetzt seit vielen Jahren schon heißt, sehr beliebt und begehrt. Es ist natürlich immer auch zu berücksichtigen, dass wir Leute sind, die nicht mehr jugendlich sind, dass wir im Sommer unterwegs sind und dass wir oft auch in Gebieten unterwegs sind, die also von der Topografie her ein bisschen anspruchsvoll sind. Das sind alles Dinge, die bei der Planung mit berücksichtigt werden müssen und darum können wir uns bei dieser Kultur- und Wanderwoche nicht allzu viel vornehmen. Im Gegensatz dazu andere Wanderwochen oder andere Bergwochen, wie sie im Rahmen der Blindenfreizeiten haben, die gehen, machen einen Tagesausflug auf den Berg auf 2500 Meter hinauf. Aber das sind eben andere Teilnehmer, die andere Voraussetzungen mit sich bringen und andere Ziele haben.
Alle, die bei der Wanderwoche mitmachen, sind willkommen. Darauf legt Heinz Kellner großen Wert.
Denn alle, die mit uns unterwegs sind, sind willkommen, ob sie jetzt sich ganz intensiv einbringen oder ob sie ganz einfach nur mitgehen und die Zeit mit uns teilen und es schätzen, dass sie da auch Ansprache haben. Wir halten es auch so, dass wir unter den Begleitern, die wir haben, keine fixen Pärchen haben, die ganze Woche eben da unterwegs sind, sondern dass wir sehr wohl darauf Wert legen, dass die Begleiter untereinander wechseln. Das hat den Vorteil, dass sich die Menschen auch untereinander besser kennenlernen, untereinander besser ins Gespräch kommen können und für die Begleiter, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die können im Begleiten der Sehbehinderten, was natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit bedarf und ein gewisses Einfühlungsvermögen, auch persönlich sehr viel lernen davon.
Einer der vielen Höhepunkte dieser Woche war die Wanderung von Hans Felden, dem Geburtsort Anton Bruckners, nach St. Florian, eine seiner wichtigsten Wirkungsstätten. Entlang dieser rund 9 Kilometer langen Strecke befinden sich 10 sogenannte Musikstationen. Für jede der 10 Symphonien Anton Bruckners eine Station. Franz Kernbauer hat diese musikalische Wanderung sehr intensiv erlebt.
Wir haben eben diese Anton Bruckner Wanderung gemacht, die mir auch sehr gut gefallen hat, nachdem ich ja Musikliebhaber bin. Das ist eine ganz spannende Sache, da geht man ca. 9 Kilometer auf diesem Anton Bruckner Weg von Ansfelden nach St. Florian. Da sind 10 Stationen auf diesem Weg, zu jeder Symphonie halt eine Tafel, wo alles erklärt ist über die Symphonie, über den Anton Bruckner, also wann er die geschrieben hat, warum und wie und wie es ihm da gegangen ist und wie das angenommen worden ist, aber auch ein kurzer geschichtlicher Abriss, was noch war um die Zeit. Und man kriegt im Anton Bruckner Center in Ansfelden beim Start, wenn man das möchte, einen MP3-Player mit Kopfhörer mit. Und da sind eben 10 Sätze, also aus jeder Symphonie irgendein Teil, sind da draufgespielt und man geht da halt hin und bei der ersten Station steht zum Beispiel erste Symphonie und die Daten halt drüber. Und wenn man dann weiter wandert zur zweiten, kann man einfach hergehen und den MP3-Player einschalten und während dem Wandern Musik hören. Und das ist total schön gewesen, weil zum Beispiel bei der zweiten Symphonie, da haben sie einen Satz eingespielt, der sehr ruhig ist und sehr getragen, aber sehr harmonievoll irgendwo. Und da sind wir so gegangen, da waren da so die Felder, also da waren wir gerade nicht im Wald, da waren so Felder und Wiesen ringsum und so ein weites Land irgendwo und diese Harmonien dazu. Also das war wirklich ein Erlebnis, muss ich sagen.
Iva Knoll, eine Teilnehmerin aus St. Pölten, hat den Anton Bruckner Wanderweg ganz anders empfunden.
Da war dieser Weg eben mit diese, da haben dann also die Leute so kleine MP3-Player gekriegt. Wir haben sie eben mit meiner Begleiterin haben wir sie einen Teil, da haben wir dann teilweise haben wir jeder einen Kopfhörerteil bei einem Ohr gehabt und dann zeitweise hat dann Musik gehört, weil ich bin jetzt so ein Klassik-Fan und haben wir dann gedacht, ich muss das nicht unbedingt die ganze Zeit hören und muss mich auf dem Weg auch mehr konzentrieren. Aber er war gut zum Gehen. Also. Obwohl, es ist ja ein Auto auch mitgefahren und die letzten Stücke sind dann meine Begleitung, die ist nämlich schon 80, aber ist noch fit beieinander, also die ist gut im Gehen, aber trotzdem hat er dann, weil es war ihre Schwester mit und die hat gemeint, ja, also, dass es nicht so den ganzen Weg geht, ob man nicht dann ein Stück mit dem Auto gefahren ist, einer von den Begleitern ist mit dem Auto gefahren und dann sind dann sie und ich sind dann mit dem Autostück mitgefahren, der andere ist auch noch mitgefahren, die was auch nicht so weit gehen wollte.
Im Augustiner-Chorherrenstift St. Florian angekommen, gab es für die Teilnehmer ein Konzert, gespielt auf der berühmten Brucknerorgel. Franz Kirnbauer erzählt.
Wir haben Orgelkonzert gehört auf der Brucknerorgel und danach hat uns der Stiftspfarrer seine Glockensammlung gezeigt, sozusagen. Der hat ja da ein tolles Geläute mit 8 Glocken, die er vom Garten aus mit der Fernbedienung steuert. Und da hat er eigentlich, also ich habe das sehr interessant gefunden, er hat da mit den verschiedenen Glocken halt dann die verschiedenen Geläute, die es da halt gibt, das Trauergeläute und das Freudengeläute und so, das hat er uns alles gezeigt und die verschiedenen Abstufungen davon, klar, mit 8 Glocken kann man natürlich, die schön in einer Oktave gestimmt sind, kann man natürlich sehr viel machen.
An einem Tag, dem Dienstag dieser erlebnisreichen Wanderwoche, musste kurzerhand improvisiert werden. Daraus wurde der allseits beliebte Knödeltag. Heinz Kellner schildert diesen Tag so.
Das war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, der Knödeltag. Der Dienstag war der Knödeltag. Ist eigentlich aus einer gewissen Notsituation heraus entstanden. Wir hatten in unserem Quartier im Gästehaus der Landwirtschaftskammer Oberösterreich in Linz sommerbedingt keine Möglichkeit für ein Abendessen. Wir mussten uns ums Abendessen auswärts bemühen oder man hat uns eben an einem Abend angeboten, das Abendessen selber zu machen. Und ich habe gesagt, ja, ist eine gewisse Herausforderung und damit das in das Angebot einer Kulturwoche hineinpasst, dann soll das auch etwas sein, was die Kultur des Landes bringt. Und Essen und Esskultur gehört auch zur Kultur des Landes. Und in Oberösterreich sind Most und Knödel natürlich Landeskost und gehören dazu. Drum haben wir gesagt, wir machen dieses Abendessen mit einem Knödeltag, haben eine sehr versierte landwirtschaftliche Mitarbeiterin, eine Bäuerin, die verschiedene Kochkurse eben im Rahmen der Landwirtschaftskammer durchführt, haben wir gewinnen können dafür. Und die hat einmal die ganzen Unterlagen mitgebracht und auch eingekauft und entsprechend auch schon vorbereitet. Und wir sind dann gekommen, mussten nur noch Schürzen anziehen, Hände waschen und sind drangegangen und haben 4 verschiedene Knödeln gemacht. Das eine waren die Kaspressknödel als Suppeneinlage. Dann war angesagt Haschee-Knödel mit Sauerkraut, Mühlviertler Speckknödel im Rohr gebacken mit Krautsalat. Und am Schluss hat es dann noch gegeben, natürlich Obstknödel als Nachspeise.
Franz Kirnbauer hat die Knödelakademie, wie der Tag unter den Teilnehmern auch genannt wurde, so erlebt.
Das war total lustig. Also ich bin ja an und für sich normalerweise überhaupt ein Antitalent, was das Kochen betrifft. Ich bin eher fürs Essen zuständig. Aber ich bin dort eingeteilt worden zum Knödeln. Ja, ich habe jetzt mal gehört, man sagt Knödel drehen und nicht wickeln. Ich habe immer wickeln gesagt. Sieht man schon, dass ich mein Kochen nicht so viel am Hut habe. Ich war unter anderem Knödeldreher und wir haben da verschiedene Knödel gemacht, also Kaspressknödel, Haschee-Knödel, Speckknödel, oh ja, Speckknödel, genau. Und dann hat es noch Süße gegeben, also Marillen- und Zwetschgenknödel. Also das war ganz spannend irgendwie, da den Teig da irgendwie zu formen und dann so Platteln machen und dann ist die Innerei, also die Speckmasse oder was, hat man auch so zusammen kneten müssen auf eine Kugel und das da ein und das verpacken in den Teig. Also das, ich habe mir halt gedacht, um Gottes Willen, das wird nie was werden, aber es hat niemand aufgeschrien dann beim Essen und es dürfte jedem geschmeckt haben, weil sie waren alle sehr schnell weg, die Knödeln, und da müssen dann meine auch dabei gewesen sein. Also.
Super, Herr Kirnbauer, ein neues Feld, oder?
Ja, es war eigentlich, wir haben auch einen totalen Spaß dabei gehabt, also wir waren da an der Arbeitsfläche, naja, so circa 7, 8 Leute vielleicht, manchmal 10. Einige haben es vorgezogen, einfach draußen im Speisesaal zu warten, bis was zum Essen kommt. Wir haben drinnen in der Küche unser Gaudi gehabt, also wir haben da wirklich viel Spaß gehabt und ja, es war sehr lustig.
Eine Besonderheit im Linzer Dom sind die tastbaren Pläne und der Turmeremit, wie Heinz Kellner im Friedradio-Interview zu erzählen weiß.
Im Linzer Dom gibt es seit einigen Jahren tastbare Pläne, wo der Grundriss vom Linzer Dom, das ist ja die größte Kirche Österreichs, größer als der Stephansdom vom Fassungsraum her, in einem tastbaren Plan aufgezeichnet sind und diese Pläne sind ausgeteilt worden, sodass jeder gewusst hat, jetzt gehen wir bei dem Haupttor unterhalb vom hohen Turm hinein und sind jetzt etwa in der Mitte des Raumes angelangt und so weiter. Und nicht nur also diesen Grundrissplan gibt es, sondern auch über einzelne Fenster, die ja im Linzer Dom eine besondere Rolle spielen, gibt es auch eine Beschreibung, sodass sich ein Blinder, der natürlich ein gotisches Glasfenster nie ertasten kann, auch vorstellen kann, wie so ein Fenster gestaltet ist. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit gehabt, etwas im Rahmen der Domführung zu entdecken, was eine Spezialität ist. Wir sind nicht nur an der Stele vorbeigegangen, wo die Asche vom Franz Jägerstätter aufbewahrt ist im Linzer Dom. Ein Stückchen weiter gibt es auch noch eine besondere Koje, die steht seit einigen Jahren dort. Und zwar ist es eine 1:1 Nachbildung der Wohnung oder Zelle für den Turmeremiten. Seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 gibt es ja auf dem Linzer Domturm, die Möglichkeit, zumindest in einigen Wochen im Jahr, dass man sich dort als Eremit oder Eremitin eine Woche lang zurückziehen kann und unter ganz einfachen Verhältnissen wohnt. Da ist in dem Domturm auf fast 100 Meter Höhe, ist dort eine Wohnmöglichkeit eingerichtet worden mit einer Pritsche, einem Ablagebrett, einer einfachen Kochmöglichkeit. Das ist eigentlich schon alles, aber er hat dann genügend Aussicht, weil er die ganze Stadt zu seinen Füßen hat, dieser Turm-Eremit. Und da konnten wir nicht hinaufgehen mit der Gruppe, aber wir konnten diese nachgebaute Wohnmöglichkeit für den Turm-Eremiten unten im Kirchenschiff für uns erschließen.
Mitten in der Stadt Linz befindet sich der Höhenrausch, der ebenfalls auf dem Programm der diesjährigen Blinden- und Kulturwanderwoche stand. Franz Kernbauer weiß einiges über den Besuch beim Höhenrausch zu berichten.
Ich habe den Höhenrausch jetzt bereits zum dritten Mal gesehen. Ich war das erste Mal dort, wie er quasi im ersten Jahr, im Premierenjahr war, nämlich bei der, als damals Linz Kulturhauptstadt war. Und es hat mich recht fasziniert. An und für sich ist das eine Geschichte, die, da hat man einige Häuser entlang der Landstraße über Dach sozusagen verbunden. Also da geht man in ein Gebäude, da irgendwo neben einem Passagekaufhaus, geht man da rein und dann geht man halt rauf. Da kann man mit dem Aufzug rauffahren und oben gibt es dann so jede Menge Stege, so Holzstege, die dann über die Häuser quasi drüber führen. Also man überquert dann Dächer, man muss dann zum Beispiel Stufen auf, geht der Weg und dann wieder Stufen runter, weil man halt ein Dach überquert oder so. Und man kann dann runterschauen auf die Landstraßen und es gibt da dort immer wieder irgendwelche Attraktionen. Also damals im Jahr 2009 hat es überhaupt sehr viel abgespielt. Da hat man zum Beispiel die Wassermusik, das war ganz eine spannende Sache, da hat man einen Regenschirm gekriegt und da haben sie mit Wasserstrahlen, mit verschiedenen feinen Wasserstrahlen Musik gemacht. Aber ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich bin dann durchgegangen und ich war echt fasziniert. Man hat die Stücke wirklich gut erkannt. Also das hat total so fein auf dem Schirm geprasselt, ne? Also so ganz dünne, feine Strahle waren das. Und je nach Stärke oder je nach Tropfengröße im Prinzip hat es halt einen anderen Ton gegeben. Und eben durch diese Wasserstäubung hat man halt, also die hat man so konstruiert, dass man halt wirklich ganze Musikstücke gehört hat, wenn man da durchgegangen ist. Es war echt spannend. Und das hat es aber heuer nicht mehr gegeben. Heuer war was ganz Lustiges. Heuer haben es Papageien gehabt, die angeblich auch Musik machen, nur das haben wir leider nicht erlebt. Sie haben nur zwitschert und ich habe mich prächtig mit denen unterhalten, weil ich habe zurückgepfiffen und die haben wieder zu mir gepfiffen. Also wenn zu mir jetzt einer sagt, ich habe einen Vogel, dann glaube ich es ihm, weil ich mich mit den Viechern so gut verstanden habe. Es war immer recht lustig. Wir haben da wirklich kommuniziert. Und ja, dann hat es da ein Karussell gegeben, so ein Kettenkarussell. Mit dem sind wir auch gefahren, das ist recht lustig, ist für einen Sehenden insofern schön, weil man da so ein bisschen rausfliegt, also das dreht sich halt und eben wie halt bei einem Kettenkarussell und man schwebt dann oder fliegt dann quasi über die Landstraßen, also über die Hauptstraßen dort quasi oder über der Hauptstraßen und dazu wird eigentlich eine recht moderne Musik gespielt, also so aus der ja, ganz was Modernes, Elektronisches teilweise, also so ganz so wie man es aus der Ö1-Sendung Tonspuren oder so kennt. Und es ist war ganz nett. Und wir haben dort eine Führung gehabt, also da haben sie uns das halt das Ganze einmal gezeigt und dann waren wir halt nachher noch auf eigene Faust unterwegs. Wir sind dann eine kleine Gruppe dann noch aufgegangen. Da gibt es nämlich auch dann oben einen Aussichtsturm. Also man hat eben, wo zum Beispiel dieses Ringelspiel ist und diese Sachen, das ist natürlich, das kann man natürlich auf kein Hausdach machen, da hat man das letzte, das oberste Deck, das Freideck vom Parkhaus, vom Passagekaufhaus genommen und dort hat man das aufgestellt und von dort gingen dann halt dann die einzelnen Wege wieder weg, wo man dann halt rauf, runter über die Dächer und man kann hin zu einem Turm von der Ursulinenkirche, quasi in den Turm sogar hinein. Da gibt es dann irgendwas, Trampolinspringen oder so, das habe ich aber nicht gemacht, weil da waren so viele Leute angestellt. Und dann gibt es eben noch einen Aussichtsturm, da waren wir dann auch oben. Und es ist schon spannend eigentlich, man marschiert da über die Dächer und eben rauf, runter und links, rechts und dann kommt wieder mal ein Querweg und alles auf Holzstegen im Prinzip. Außer bei den Papageien, da hat die Föst irgendein Gerüst hingestellt, da geht man auf Blechplatten, also auf so Gitterplatten. Das ist ein Metallgerüst, aber ist ein schöner Übergang dann. Und das, ja, ist ein eigenes Erlebnis eigentlich, dieser Höhenrausch.
Franz Kirnbauer ist im Besitz eines Blindenstadtplans. Durch eine praktische Vorführung konnte er den Teilnehmern der Wanderwoche die Funktionsweise dieses Plans näher bringen.
Ich besitze einen Stadtplan von Linz, einen Stadtplan für Blinde. Und den habe ich natürlich mitgenommen auf diese Wochen und habe dann am Abend einmal den Leuten den Linzer Plan gezeigt und bin halt mit einer ein bisschen, habe einer gezeigt, wie wir gegangen sind, sofern es drauf war am Plan. Es ist ja leider nur ein Teil der Innenstadt, aber das, was halt irgendwie machbar war, das haben wir uns angeschaut. Und Linz hat ja auch ganz interessante Orientierungssysteme für Blinde. Das ist die erste österreichische Stadt, die eine automatische Linienansage hat bei Bussen und Straßenbahnen. Und da braucht man einen Sender dazu und sowas habe ich. Und das habe ich dann natürlich auch dort vorgeführt und erklärt halt. Also vorgeführt habe ich schon die Tage vorher. Jetzt ist auch manchmal gewundert, warum da plötzlich unten aus dem Autobus aus seine Stimme erschallt, Linie 46 Richtung Froschberg oder so. Und das löst man halt aus mit einem Sender. Und das habe ich halt immer gemacht, weil ich es zuerst einmal getestet habe und dann eben einen kleinen Abendvortrag, das einmal den Leuten näher gebracht habe.
Die Bedenken, die Heinz Kellner im Interview mit Frickradio äußert, wonach die Orte, die während der Wanderwochen besucht würden, in Zukunft zur Neige gingen, diese Bedenken teilt Franz Kirnbauer keineswegs.
Es hat auch ein paar Mal schon Wiederholungen gegeben, aber das ist ja kein Problem, weil ich war, wie gesagt, 2001 in Graz und 2012 wieder in Graz. Und es waren beide Wochen völlig unterschiedlich vom Programm her. Also da hat sich nichts überdeckt und so. Und das ist ja wirklich eine Leistung. Und Innsbruck war angeblich auch schon das zweite Mal. Da war ich aber beim ersten Mal nicht mit. Ja, und Linz war, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Und war wirklich eine ganz tolle Woche.
Der schönste Urlaub geht einmal zu Ende. So auch die Blinden- und Kulturwanderwoche des Blindenapostolans Österreich. Aber nicht ohne einen Blick in die Zukunft. Denn Heinz Kellner, der Leiter und Organisator der Blinden- und Kulturwanderwoche, verrät uns, welche Stadt nächstes Jahr im Rahmen dieser internationalen Veranstaltung besucht werden könnte.
Für das nächste Jahr haben wir im gemeinsamen Gespräch jetzt in Linz zumindest einmal ein Ziel in Aussicht genommen. Das könnte Villach in Kärnten sein. Die große Frage ist noch die Unterbringung und da müssen jetzt in den nächsten Wochen noch Absprachen getroffen werden, wo könnten wir da günstiges Quartier bekommen und so weiter. Villach deswegen in Aussicht genommen, weil die Stadt also sicher verkehrsgünstig gelegen ist, gut erreichbar ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und weil es dort also in der Umgebung sicher auch viele Möglichkeiten gibt, wo man sich Dinge anschauen kann, die in ein kulturell ausgerichtetes Programm sich aufnehmen lassen.
Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.frieg-radio.at. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Josef Heinz.